Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste an meiner Seite, die mit mir ins Kuriositätenkabinett eintauchen werden heute. Zum einen Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Clubfans United. Hallo Stefan.
Hallo zusammen.
Und zum anderen Max Rossmehl. Hallo Max.
Servus, wie immer bin ich zuständig für die Niederlagen.
Warum auch sonst wärst du hier? Also, ich habe schon gesagt, Kuriositätenkabinett. Im Vorgespräch habe ich zu Stefan gesagt, ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel gesehen, in dem eine Mannschaft so deutlich besser war und trotzdem völlig verdient verloren hat. Stefan hatte gesagt, ihm geht's genauso. Max, wie sieht's bei dir aus?
Ich kann mich nicht erinnern, nein.
Jetzt müssten wir Markus Schulz dabei haben, der würde irgendwo aus seinen Äonen an Gedächtnis, Erinnerungen rund um den FCN wahrscheinlich doch noch eine ausbuddeln, aber wissen wir jetzt nicht. Ja, Stefan, es ist und bleibt seltsam, diese Partie. Irgendwie weiß man nicht so richtig, ob man belustigt oder sauer sein soll. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's ja ganz ähnlich. Also klar ist das, es jetzt Richtung Aufstieg schwierig wird, wobei man da auch vorsichtig sein muss. Wenn du nächste Woche gewinnst und Darmstadt punktet nicht, dann bist du wieder voll dabei. An den letzten drei Spieltagen kann da alles passieren. Deswegen hat es mich auch geärgert, weil es einfach doof war, weil wir einfach zu doof waren, dieses Spiel zu gewinnen, wo wir haushoch überlegen waren. Auf der anderen Seite denke ich mir, vielleicht ist es auch ganz gut, weil ich immer noch der Meinung bin, dass es sportlich, glaube ich, für den ersten FC Nürnberg nicht gut wäre, diese Saison aufzusteigen. Finanziell sicherlich wäre es gut, aber ich glaube, dass es sportlich uns aktuell nicht recht viel bringen wird, weil das so ein Aufstieg immer ein Umbruch ist. In 99% der Fälle ist ein Aufstieg oder ein Abstieg ist immer ein großer Umbruch bei den meisten Fußballmannschaften. Da werden wir Spiele abgeben müssen, die wir eigentlich, wenn wir jetzt nicht aufsteigen, in der zweiten Liga behalten würden und für die es dann nicht reichen wird für die erste Liga. Der Kader wird dann durchgemischt. Also ich glaube, für die sportliche Entwicklung wäre es nicht gut, aber um zurück zum Spiel zu kommen, ja. Ich bin trotzdem noch, ich glaube, mehr sauer, als dass ich mich irgendwo freuen würde.
Also Freude möchte ich auch von mir weisen.
Freude nicht, aber man muss ja, diese Saison ist ja eigentlich, wenn wir aufsteigen würden, wäre es eine überragende Saison, aber es ist aktuell immer noch eine sehr gute Saison, glaube ich, für den ersten FC Nürnberg. Ich glaube, schlechter als 8 können wir nicht mehr werden und das schon seit dem letzten Spieltag. Also da haben wir eigentlich schon unser Saisonziel erreicht, was selten vorkommt, dass der Club das vorzeitig schafft. Von daher, ja, also jetzt geht es halt um Bonuspunkte und eigentlich war alles angerichtet und wir haben eigentlich alles dafür getan, aber haben uns selber ein Bein gestellt. Und das macht einen dann doch am Ende sauer.
Ja, nachvollziehbar. Bei mir ist es von echter, richtiger Angepisstheit am Sonntag mittlerweile zu irgendwie so einem Galgenhumor umgeschwungen. Lasst uns ganz klassisch vor dem Spiel anfangen, Max. Es gab Änderungen in der Startelf. Es gab insofern Änderungen in der Startelf, dass die, glaube ich, schon auch erwartbar waren und ja, da jetzt nichts mega Überraschendes passierte, oder?
Ja, Oskar Sørensen ist wieder reingerückt in die Startelf, nachdem man vielleicht auch anderes hätte erwarten können nach dem letzten Auftritt. Aber fand ich jetzt eigentlich gar nicht so eine Entscheidung. Wie gesagt, ich glaube, hinterher ist man dann immer schlauer. Aber ja, ansonsten glaube ich, der Rest beim Alten. Kraus-Tempelmann auf der Doppel-6, Dumann, Müller-Daly und Schleimer im Mittelfeld und Dove dann vorne als alleinige Spitze.
Genau, Sörensen statt Hübner und dann eben, du hast gerade gesagt, Dumann jetzt wieder Mittelfeld, dann nicht als Außenspieler in der Fünferkette, Schrägstrich irgendwie Mittelfeld, also mehr wieder in seiner angestammten Rolle. Und das alles aber gefühlt erstmal völlig egal, denn das Spiel ging los, Stefan, auf eine Art und Weise, die, da habe ich auch heute noch keinen Galgenhumor, denn das war einfach, ja, zu einfach oder keine Ahnung. Also Sandhausen von den ersten Momenten an super präsent, wollte nicht nur den Stolperstein spielen, sondern auch selber mitspielen in den ersten Momenten, bekommt dann eine frühe Ecke und holla die Waldfee.
Ja, Sandhausen viertbeste Rückrundenmannschaft, ne? Also wusste ich bis zu dem Spiel auch nicht, wäre mir nicht so aufgefallen, aber die sind Platz 4 in der Rückrundentabelle, also die sind jetzt nicht so schlecht in dieser Rückserie. Und das hat man dann auch gemerkt. Die haben Selbstvertrauen. Und ja, die erste Ecke, also ja, schlecht verteidigt. Also Sörensen springt da einfach nicht hoch, stellt sich da bloß mit dem Körper rein. Und der Sandhäuser muss ja eigentlich nur einköpfen. Und ja, war wie an dem Spieltag oder in dem Spiel sehr oft einfach ganz, ganz schlecht die Standard verteidigt.
Max, Asker Sörensen, sicherlich irgendwie Aktien an diesem Gegentor für mich, aber irgendwie schon mal die Frage, warum Sörensen gar nicht so richtig da, ich weiß nicht, ist die Zuteilung nicht richtig oder steht er zu weit weg? Weil ich hatte immer das Gefühl, egal wie oft ich mir das Tor jetzt angeguckt habe, dass Thailand Dumann viel näher an Bachmann dran steht und Thailand Dumann ist einfach mal 15 Zentimeter kleiner als Bachmann. Und wenn du schon halt dran stehst, dann musst du halt auch richtig dran stehen. Aber das, was da am Ende rausgekommen ist, war halt ein Kopfball, den er Mutterseelen allein setzen kann.
Ja, der konnte sich das quasi aussuchen und Dumann ist ja auch die, ich glaube, die ersten 3 Meter mitrennen können, wahrscheinlich auch ein bisschen aufgrund seiner körperlichen Unterlegenheit mehr oder minder abgeschüttelt worden und dann ja, springt er da vor Sörensen hinter Schindler hoch und ja, weder der eine ist noch der andere ist so wirklich in Reichweite. Ja, und dann kann er sich wirklich in aller Seelenruhe platzieren. Also relativ gut gemacht, aber halt auch ohne wirklich bedrängt zu werden. Und das halt nahe am 5-Meter-Raum oder sogar im 5-Meter-Raum. Also darf nicht passieren.
Darf nicht passieren und an dieser Stelle nochmal Grüße an Stefan, der im Gegnergespräch war und sogar noch sagte, verteidigt die Standardsituation, dann habt ihr gute Chancen zu gewinnen. Es war ein frühes Omen, was folgen sollte, das wussten wir an der Stelle vielleicht nur noch nicht. Stefan, der Club hat dann, ich würde sagen, so 10, 15 Minuten gebraucht, um sich mal irgendwie so ein bisschen zu schütteln. Man hatte klar eine Ecke, man hatte irgendwie auch so einen Abschluss mal hier und da, aber es hat schon so ein bisschen gedauert, um das abzustreifen. Als das dann aber endlich der Fall war, ging es los. Dann spielte der FCN Fußball, dann war es wirklich einfach eine Partie, wo man sagte, oder wo ich das Gefühl hatte, okay, das haben die hier im Griff und es ist auch nicht schlimm, dass die 1-0 hinten liegen. Wenn die den Stiefel hier durchspielen, gewinnen die das Ding am Ende.
Ja, mir ging es da genauso. Ich fand auch, dass wir nach dem Gegentor, waren wir jetzt nicht irgendwie verunsichert. Ich fand das schon eine sehr erwachsene Reaktion, die wir dann gezeigt haben, weil wir haben einfach souverän weitergespielt. Klar haben wir nicht gleich die Brechstange ausgepackt, aber auch wieder sukzessive reingearbeitet in die Partie und ich glaube nach 10, 15 Minuten war eigentlich klar, dass wenn der Club, wie du gerade gesagt hast, so weiterspielt, dann wird ein Tor fallen. Also wir hatten Sandhausen da im Griff, die haben ja auch bis auf diese eine Standard am Anfang auch bis dato dann nichts weiter Richtung Clubtor gebracht. Von daher waren wir vor allem technisch gut unterwegs, haben den Ball gut laufen lassen, haben den Ball auch gut verteilt. sind wieder immer wieder mal in Richtung Strafraum gekommen, haben auch die Abschlüsse gesucht. Und ja, war eine Frage der Zeit, bis der Ausgleich fällt.
Max, um die 20. Minute ging es dann los. Dumann hatte den Standard, Dovedan bekommt dann da den zweiten Ball, schließt ab, trifft das Außennetz. 3 Minuten später ist es Sörensen, der dann ja seine doch eher passive Rolle beim 1-0 wieder hätte gut machen können, aber ein bisschen zu platziert, war dann noch gar nicht so die große Herausforderung für Treves. Und 3 Minuten später schweißt Kraus dann richtig einen rein.
Ja, und eigentlich auch aus einer schönen Situation, die da in der Sandhäuser Zentrale mehr oder minder von Möller-Daly und einem zweiten, ich weiß gar nicht was Dovedan oder was Dumann, irgendeiner hat den Ball noch an die Füße bekommen, der wird dann vom Verteidiger abgewehrt und landet dann genau vor Tom Kraus Fuß, linken Fuß, und der schweißt den dann aus 16 Metern wirklich knallhart in den Winkel rein. Ja, das schönstmöglichste Tor aus den Chancen bisher, wahrscheinlich auch mit das unwahrscheinlichste. Aber perfekt abgeschlossen und absolut verdient. Also man hat ja auch gemerkt, so die 10 Minuten davor ging dann auch die Kulisse mit, die 40.000 im Max-Morlock-Stadion. Ich glaube, das also war zu dem Zeitpunkt die logische Konsequenz aus dem Spiel.
Flo Zengers Analyse hat uns gelehrt, dass der Post-Shot-Expected-Goals-Wert 61 beträgt, also 0,6161%. Also war gar kein so unwahrscheinliches Tor, nachdem er denn dann mal losflog, beziehungsweise eben nicht nur gemessen an der Position, wo er losflog. Superschönes Tor, du hast es gesagt. Und Stefan, der FCN, der blieb mit dem Fuß da auf dem Gaspedal. Und wir haben es gerade eben schon gesagt, eigentlich hatte man das Gefühl, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das nächste Tor fällt. Es gab den Abschluss von Handwerker, es gab den Abschluss von Möller-Daly, es gab den Aluminiumtreffer von Dumann. Eigentlich lief alles in die richtige Richtung.
Ja, ich wollte gerade auch schon mal nochmal aufzählen, diese Chancen, die wir dann auch in der ersten Halbzeit hatten. Gerade der Abschluss von Möller-Daly, dass der Torwart den noch rausholt, Hut ab. Also der hatte da auch seinen Sahnetag. Ganz fieser Ball, der dann noch abgefälscht wird. Normalerweise fällt er einfach hinten rein und es steht 2-1. Vom Dumann ging an Außenpfosten, das sage ich jetzt noch nicht so hundertprozentig, aber war trotzdem ein guter Abschluss. Ja, eigentlich musst du schon mit 2-1 in die Pause gehen, das ist klar.
Und dann in der 35. Minute, Max, liegt der Ball auf einmal im FCN-Tor und ich dachte schon, das kann doch jetzt nicht wahr sein.
Ja, und auch so ein, also auch wieder so ein verrücktes Tor, Fernschuss von Trübull, und der Ball ist dann bei wem? Bei Testrot, glaube ich, am Arm abgeprallt und eben auch mehr oder minder unhaltbar für Martinha im linken Eck eingeschlagen. Und ja, also ich hätte es nicht gesehen. Und Martinha hat es aber auch direkt angezeigt. Und Gott sei Dank wurde der dann annulliert und zurückgenommen, der Treffer. Aber das wäre auch schon, ja, war auch schon wieder so ein bisschen bezeichnend. Du hast 3, 4, 5 Chancen, kannst schon 3-1 in Führung gehen. Und dann hat Sandhausen die erste wirkliche Chance aus dem Spiel und der Ball liegt im Netz. Also, ja. Aber ich glaube, das Gefühl hat man ja in dem Spiel dann trotzdem noch ein paar Mal haben dürfen oder haben müssen.
Ja, leider Gottes. Stefan, das ging dann letzten Endes so auch in die Pause rein. Und ich muss sagen, ich hatte vor diesem Spiel insofern Bammel, dass ich nicht wusste, wie reif ist die spielerische Anlage der Mannschaft gegen ein Team, das vor allem defensiv steht, das defensiv auch gut steht. Und ich war mir nach 45 Minuten so absolut sicher, dass wenn die nicht komplett irgendwas Verrücktes machen in Sandhausen, oder nicht in Sandhausen, sondern die Sandhäuser, oder wir eben komplett unseren Faden verlieren, so wie das ein bisschen in Dresden passiert ist, dann holen wir uns dieses Teil, weil das einfach, ich glaube, der Kicker schrieb in seinem Ticker, dass Nürnberg das Spiel diktiert hat. Und ich finde, das trifft es einfach auch vom Wording her genau.
Ja, also die Spielanlage, die war auf jeden Fall reif, wie du es gerade beschrieben hast. Nur wie halt schon fast die gesamte Saison, sind halt unsere Abschlüsse nicht reif genug, um dann noch weiter vorne anzugreifen. Also das hat mir in der Halbzeit, war ich mir auch eigentlich relativ sicher, wenn wir so weiterspielen, defensiv gut stehen, was wir ja meistens tun oder auch meistens getan haben über diese Saison, dann besteht eine große Chance, dass wir dieses Spiel gewinnen, weil ich glaube, es war doch nochmal ein Ticken besser als das Spiel gegen Dresden. Aber von der Spielanlage her, das hat die erste Halbzeit gezeigt und meistens war es auch so, dass Korrekturen in der Halbzeit von unserem Trainer dann meistens auch gut gefruchtet haben, weswegen ja, konnte man sich schon fast relativ sicher sein, dass da in der zweiten Halbzeit noch was geht. Und ja, so unberechtigt war ja diese Vermutung dann auch gar nicht.
Nee, so unberechtigt war sie nicht. Wir sprechen gleich über die zweite Halbzeit hier bei Total Beklubbt. Und dann sprechen wir natürlich erstmal darüber, warum es für den Club lief und unsere Vermutung nicht so unberechtigt war. Aber wir sprechen dann vor allem natürlich darüber, warum am Ende eben trotzdem völlig zu Recht verloren wurde.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wir sprechen in diesem Spiel ja sehr, sehr viel über Eckbälle und faszinierenderweise hatte der FCN ja deutlich mehr davon als der SV Sandhausen. Die hatten am Ende 6 Ecken, der FCN hatte 12 Ecken. Generell so ein Thema beim Club, mein Eindruck, Max, ohne es jetzt genau mit Zahlen untermauern zu können, das ist nicht unbedingt unsere Paradedisziplin, was vielleicht eben auch ein bisschen daran liegt, dass wir oft kleiner sind als der Gegner, dass wir es dann einfach ja vielleicht auch in Teilen der Saison nicht gut geschafft haben, die Ecken zu schlagen überhaupt, erstmal also sie überhaupt in den gefährlichen Bereich zu bringen. Aber umso erfreulicher, dass es dann, nachdem der FCN, wir spulen gleich ein bisschen vor, eigentlich nach der Pause genauso weitergemacht hat, wie er davor aufgehört hat, zu einer Ecke kam, nachdem es eine starke Parade von Treves wieder gab und diese Ecke, wenn auch über Umwege, dann zum Erfolg führte.
Ja, und mit einer einstudierten Variante, also der Ball landet irgendwie im Rückraum bei Fischer, der, ja, oder die kurze Ecke ging erstmal auf Möller-Daly, der passt dann in den Rückraum auf Fischer, der unbedrängt den Ball einmal komplett über die letzte Hinterreihe drüber lobt und ja, Sörensen steht plötzlich, ich glaube, auch nur 5 Meter vom Tor. Glücklicherweise auch nicht im Abseits und Treves macht wahrscheinlich den einzigen Fehler im Spiel und kommt da nicht raus und ist selber überrascht und er schiebt ihn dann im kurzen Eck, ins kurze Eck an ihm vorbei und plötzlich steht es 2-1. Ich glaube auch kurz davor gab es noch eine relativ gute Kopfballchance von Duman, die der Patrick Treves da ja wieder spektakulär rausholt. Und ja, also ich weiß nicht, wie es euch ginge, aber für mich habe ich dann gedacht, okay, jetzt haben wir es irgendwie im Griff und vielleicht legen wir noch eins nach. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt gedacht, okay, wird heute gut ausgehen.
Da ging es mir nicht anders. Die Situation mit dem Kopfball von Möller-Daly, Flanke, Kopfball Duman, ist genau die Situation, die zu dieser Ecke führt, wenn ich das richtig erinnere. Mein Stream hing ein bisschen hinterher. Ich weiß noch, dass ich gelesen habe, Asker Sörensen macht das Tor und ich noch dachte, naja, Respekt, Kopfballtor Asker Sörensen, hätte ich nicht mitgerechnet, dann wurde ich überrascht. Und dann ging es mir anschließend genauso wie dir, Stefan, das wird bei dir nicht anders gewesen sein als bei Max, oder?
Ja, vor allem diese Variante. Ich weiß nicht, haben wir das schon mal irgendwann in der Saison probiert? Also ich habe echt überlegt, ob wir sowas Ähnliches schon mal probiert haben. Kann es mir aber nicht vorstellen. Und das ist dann gleich wie die Faust aufs Auge funktioniert, ist natürlich klasse. Also ich habe mir auch erst gedacht, als ich so mit dem halben Auge hingeguckt habe, hat er den jetzt versehentlich so gelupft und habe dann aber in der Zeitlupe gesehen, nee, das war genauso geplant. Und genauso geplant, dass die anderen aus dem Abseits rauslaufen und Sörensen quasi nicht im Abseits steht und dann bloß noch einschieben muss. Man hat auch am Sandhäuser Torwart gemerkt, wie sehr ihm das gestunken hat, dass wir sie da so getrollt haben und so übertölpelt haben, dass sie darauf reingefallen sind. Ja, und war aber auch zu dem Zeitpunkt die hochverdiente Führung für den Club. Also mir ging es da ähnlich wie euch. Ich habe mir dann auch gedacht, so 2-1 jetzt und jetzt lasst uns bitte schauen, dass wir in den nächsten 10, 15 Minuten das 3-1 nachlegen und dann ist der Sack hier heute auch zu. Aber wir kennen ja alle das Ergebnis, das war ja leider nicht so.
Nee, und leider Gottes ging das dann auch relativ schnell erstmal wieder. In der 60. Minute war es dann die Ecke, die zum 2-2 führte. Kurz vor gab es, glaube ich, sogar schon eine weitere Ecke, eine der wenigen, die nicht im Nürnberger Kasten landete, die aber genau diese Ecke dann zur Folge hatte. Und ja, Max, bei der ersten Ecke, da, keine Ahnung, da war man ja noch bereit, vielleicht Welpenschutz gelten zu lassen oder irgendwas dergleichen. Aber bei der zweiten Ecke, da, ich möchte eigentlich gar nicht über Christian Martinia schimpfen, weil er uns wirklich so viele Punkte diese Saison festgehalten hat, aber was zur Hölle tut er da?
Ja, nichts. Also Trübel darf da quasi einmal auch komplett ohne Begleitschutz durchlaufen, auch wieder zwischen den Innenverteidigern durch. Und ja, auch im 5-Meter-Raum relativ zentral einköpfen und Martinia steht so ein bisschen wie angewinkelt da und lässt das über sich ergehen. Also, oder beziehungsweise läuft noch unter dem Ball durch. Also ja, ich glaube, Trübel läuft sogar hinter ihm vorbei und schießt ihn dann zentral rein. Also geht, glaube ich, schon so ein bisschen auf seine Rechnung. Ja, aber ich meine, der Fehler darf passieren, aber in Summe mit dem, was da noch kommt, ist das halt echt schon, also wirklich schon unterste Schublade. So Abwehr- und zustellungstechnisch und auch von der Torhüterleistung her. Wobei ich es auch nicht zu hoch hängen sollte, weil ich glaube, Martinia spielt diese Saison schon mit die beste Saison im Nürnberg-Trikot.
Ja, bei diesem Tor, Stefan, da ist es, glaube ich, schon schwer, Chris Martinia irgendwie rauszunehmen. Ne? Also Max hat schon gesagt, er ist dann ja gefühlt mehr unten als oben, also irgendwie schon mal die falsche Richtung, um eine Flanke abzufangen. Trübel, dass der dann on top auch noch komplett alleine da durchlaufen darf, schlecht.
Ja, also ich bin auch dabei. Martinia hat die 30 Spiele vorher zu 90% super seinen Job gemacht. Auch schon in der letzten Saison in der Rückrunde super seinen Job gemacht. Aber dieses Spiel, beziehungsweise mindestens zwei von den Ecken in diesem Spiel, keine Ahnung. Also er hat sich ja überhaupt nicht bewegt. Und wenn er da rausgeht und den Ball einfach wegfaustet, dann rennt da Trübel ins Leere und es passiert rein gar nichts. Und klar kann man vielleicht den Trübel auch noch irgendwie verteidigen, aber man hat auch gemerkt, wenn man sich das nochmal anschaut, es war natürlich auch eine einstudierte Variante von Sandhausen. Und klar kann man den Trübel verteidigen, aber das ist ein klarer Torwartfehler. Und das Schlimme ist, also diese eine Situation, da hätte ich noch ein Auge zugedrückt, aber das ist dann halt nochmal von der anderen Seite passiert, wieder mit dem gleichen Resultat. Das ist einfach nicht gut genug gewesen an diesem Tag.
Nichtsdestotrotz ging das Spiel ja erstmal weiter. Das Kuriositätenkabinett entspann dann eine Unterhaltung in unserer Gruppe, die sagte, nachdem Schura nur für Dovedan kam, wer schießt jetzt eigentlich die Elfmeter? Es wurde wild spekuliert und 6 Minuten später kamen Scheffler und Valentini und damit 2 potenzielle Elfmeterschützen und 2 weitere Zeigerumdrehungen später zeigte Arnig auf den Punkt, Max. Ich habe es mir jetzt noch 10-mal angeguckt. Ich muss sagen, ich finde den Kontakt immer noch nicht, der da irgendwo da gewesen sein soll. Aber ich hätte mich auch nicht beschwert. Rückblickend ist es sowieso völlig egal, ob es den Elfmeter gab oder nicht. Aber das war dann halt gleich die nächste Story in diesem Spiel.
Ja, und auch ein bisschen ein Omen. Also ich hatte ein schlechtes Gefühl bei dem Foul-Elfmeter, vor allem weil das schon eine relativ vage Szene war. Also ich war ja einer von den Personen bei uns in der Gruppe, der diesen Kontakt gesehen hat in der Zeitlupe. Also Knie gegen das ausholende Bein und oder gegen den ausholenden Fuß eher. Und der wird dann vom Weg abgebracht und schlägt dann gegen den anderen Fuß und Handwerker kommt zu Fall. Also Kontakt war in meinen Augen da. Strafstoß deshalb auch gerechtfertigt. Ja, und dann wird er halt gehalten. Also Dreves setzt noch einen drauf auf die Leistung, die er bisher schon gezeigt hat. Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass er so mies geschossen war, ne? Also wenn der Dreves eine andere Bewegung macht, ist der Ball drin. Aber es hat irgendwie schon dann so ein bisschen ins, ja, der Club ist a Depp Bild gepasst, dass man sich diese Chance dann nehmen lässt und die Konsequenz sollte folgen.
Absolut richtig, Stefan. Wie hast du die Situation erstmal gesehen und vor allem dann auch den Elfmeter? Ich persönlich muss nämlich sagen, ich sehe den Elfmeter relativ kritisch. Ich habe das Gefühl, dass sich Dreves sehr früh entscheidet und deswegen dran ist, Valentini aber gar nicht guckt und deswegen salopp gesagt die Chance, ihn einfach ins leere Tor zu schieben, liegen lässt.
Du meinst jetzt den Elfmeter direkt?
Sowohl als auch. Also erstmal, wie hast du die Situation gesehen?
Also ich, mit den Bildern, die man im Fernsehen sah, hatte ich gedacht, Handwerker stolpert über seine eigenen Füße. Aber der VAR hat sich wohl genau angeguckt und es wurde dann danach auch gesagt, dass das Knie von Diekmeyer, war es ja, glaube ich, ne, oder?
Ja, Diekmeyer, ja.
Auch das Knie von Handwerker berührt, der dadurch ins Straucheln kommt und dann über seine eigenen Füße fällt. Okay, ich weiß nicht, wer so eine Situation gegen uns gepfiffen worden. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie ich mich verhalten hätte. Ja, natürlich fragwürdig. Am Ende muss man da dem VAR vertrauen. Es war ja dann auch irgendwo ein Geschenk, dieser Elfmeter. Und solche Geschenke muss man eigentlich annehmen. Und ich habe nicht verstanden. Ich hatte auch überhaupt kein gutes Gefühl, als Valentini dahin ging. Der war gerade 4 Minuten auf dem Platz. Hat die letzten 5 Spiele, glaube ich, kaum gespielt oder letzten 8 Spiele seit Ende Februar, seit er da krank war mit Corona, hat er kaum gespielt, es kommt frisch ins Spiel rein, ist noch eigentlich, sage ich mal, so in Anführungsstrichen kalt und schießt dann den Elfmeter und ich habe eigentlich gewusst, es geht schief und ich fand auch nicht, dass der gut geschossen war, der Elfmeter. Also, Schwarz sagt zwar am Ende, dass der stark gehalten wurde, aber ich fand einfach, der war schwach geschossen und war irgendwie vorauszusehen. Ich weiß nicht, warum sich da kein anderer warmer Spieler auf dem Platz gemeldet hat, der den Elfmeter schießen konnte. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wer noch alles da war, aber muss man schon fragen, warum Valentini da dann nach 4 Minuten Spielzeit hingeht und diesen Elfmeter schießen muss.
Ja, Valentini, glaube ich, einfach Nummer 2 in der Hackordnung, oder? Hinter Geis oder vielleicht sogar Nummer 1 in der Hackordnung, ich weiß gar nicht genau.
Also ich glaube nach Geis, ja. Und der Rest ist halt auch einfach, also mal Schäffler ausgenommen, ist halt auch einfach Anfang 20. Und wenn du als formeller Kapitän da auf den Platz kommst, finde ich das schon okay. Also es ist ja, wie gesagt, gut geschossen war er nicht.
Von der Hackordnung vielleicht, aber von der Situation her fand ich es nicht okay.
Es sollte sich auf jeden Fall rächen. Ich glaube, wenn hier das 3-2 fällt, das Spiel hat uns gelehrt, dann wäre diese Nummer wahrscheinlich immer noch nicht durch gewesen, aber man hätte zumindest erstmal wieder vorne gelegen. Stattdessen gibt es in der 83. Minute, ich glaube wirklich, die einzige, Max, richtige Chance, die Sandhausen aus dem Spiel hatte. Und da hält Martin ja überragend. Das muss meiner Meinung nach ein Tor sein.
Auf jeden Fall. Testrot kommt da nach auch wieder viel Durcheinander in der Nürnberger Innenverteidigung zum Schuss aus ja, relativ zentraler Position, auch ziemlich nah vorm Tor. Und ich glaube, wir haben dann auch Glück, dass er den nicht besser platziert, weil, also scharf geschossen war der. Und Martinha, er zeigt da den Reflex und wehrt den Ball ab. Aber das war ja so wirklich, also außer dem Abseitstor, die einzige wirkliche Chance, die Sandhausen da Richtung Tor bringt. Und wie du sagst, also wir hätten uns da nicht beschweren können, wenn es da dann 3-2 für Sandhausen steht. Aber es stand ja dann wirklich postwendend 2-3 nach der Ecke, die darauf gefolgt hat.
Ja, Stefan, und da wären wir dann bei der Situation von der anderen Seite. Fast ein Abziehbild des 2-2 mit dem Unterschied, dass Christian Martinha dieses Mal nicht unterm Ball durchtaucht, sondern gleich einfach wie erstarrt auf der Linie stehen bleibt. Ansonsten ist wirklich das einfach nur gespiegelt.
Ja, ich habe es ja vorhin schon angesprochen und das bringt mich ja wirklich auf die Palme. Ne? Also wenn es einmal passiert, okay, aber wenn es halt nach 20 Minuten wieder in dem gleichen Spiel passiert, also da bin ich doch, ich weiß nicht, da bin ich doch vorgewarnt. Also ich kann es nicht nachvollziehen, aber er hat ja auch selber nach dem Spiel gesagt, dass er das auf seine Kappe nimmt und man sollte jetzt auch nicht großartig auf ihm rumhauen, weil er hat uns viele Punkte in der Saison festgehalten und spielt auch wirklich eine sehr gute Saison, aber das Spiel war einfach nicht sein Tag und das ist jetzt ja schon ein paar Tage her und ich habe auch noch ein paar Mal jetzt über dieses Spiel nachgedacht und das ist eigentlich unerklärlich, wie wir aus, ich glaube, dann 6 Ecken 4 Gegentore bekommen, was wir sonst in dieser Saison eigentlich nie ein Problem war, wo wir gesagt haben, hey, wir müssen bei Ecken aufpassen. Das Thema gab es in der Saison überhaupt nicht in Nürnberg. Was an dem Tag schiefgelaufen ist, ich weiß es nicht und ich kann es auch nicht erklären.
Sprechen wir noch ganz kurz über die letzte Ecke des Spiels, bevor wir dann vielleicht mal noch so ein bisschen da reingehen, was Erklärungsansätze sind, denn Robert Klaus hat sich ja nach dem Spiel durchaus geäußert. Es ist, Max, als ich dann schon gar nicht mehr so richtig wusste, was ich über dieses Spiel denken soll, schon vor mich hinkrummelte und dachte, naja, vielleicht wird es mir im Hinspiel und irgendwie fällt spät noch einer rein, gab es nochmal Ecke für Sandhausen, natürlich, für wen auch sonst. Spaß beiseite, Ecken hatte der FCN ja selbst genug. Und da war es dann tatsächlich so, dass in dem Moment mich die Ecke sogar am allermeisten aufgeregt hat, weil die nicht so gefallen ist, sondern da ist der Ball dann am Boden und wir kriegen die Situation trotzdem nicht bereinigt.
Ja, vielleicht war das auch ein taktischer Kniff, da mal umzustellen nach 3 erfolgreichen Ecken und was anderes auszuprobieren. Der Ball ging ja dann auf die lange Ecke, wo dann ein Sandhausener irgendwie den Ball ja nach hinten Richtung Fünferkante köpft. Der Ball prallt dann an Bachmann ab und Testroth kriegt den auch direkt vor den Schlappen. Und ja, bei uns schaut wieder die komplette Verteidigung zu, schiebt den Ball dann ins kurze Eck. Martinha ist irgendwie noch mit dem Fuß dran, aber der Ball geht dann trotzdem oben ins Netz rein und das ist, ja, wie du sagst, dann einfach nur noch frustrierend. Ich weiß nicht, ich glaube, der Trainer hat das ja auch gesagt in der Pressekonferenz, dass du dann da dann auch irgendwann, glaube ich, eine Kopfsache hast, wenn du merkst, oh, jetzt schon wieder Ecke, bei den letzten 3 oder bei 3 von 4 hat es geklappt, dass du, ne, dass dann da dein Kopf auch ordentlich mitspielt, das kann ich mir schon vorstellen. Aber auch die Ecke darf natürlich so, wie sie fällt, also vor allem nicht ohne das Bedrängnis, darf sie nicht fallen. Also, weil da sind ja noch mehr Kontakte und noch mehr Zeit, vor allem auch irgendwas entgegenzustellen. Aber dann schießen die einfach das 4. Tor in einem Spiel, wo die wirklich auch nicht wirklich viel mehr Chancen haben.
Es gab dann, das war in der 88. Minute, Stefan, noch 5 Minuten Nachspielzeit. Ich habe mir gedacht, pfeift die Scheiße, Entschuldigung, aber die Scheiße einfach sofort ab, weil ich mir nicht sicher war, ob nicht noch ein 5. fällt, wenn die noch eine Ecke kriegen. Unterm Strich, wir haben das vorhin schon gesagt, ist es ein Spiel, in dem Nürnberg, keine Ahnung, 70% alles richtig macht, aber eben bei 5 oder 6 Ecken ja nie so richtig gut aussieht und bei 4 eben sogar katastrophal und deswegen obwohl man spielerisch alles richtig gemacht hat, komplett verdient verliert.
Ja, ich glaube, dass die letzte Ecke, die dann zum 2-4 führt, ich glaube, das Tor fällt nur, weil die anderen drei vorher gefallen sind, weil man dann hypernervös war da hinten und hat sich gedacht, oh scheiße, jetzt kommt schon wieder eine Ecke rein, um Gottes Willen, lasst uns nichts falsch machen und statt dann irgendwie den Ball richtig zu klären, sind alle hypernervös da hinten und dann staubt er noch ab zum 2-4, aber ich glaube, das fällt gar nicht, wenn die anderen drei davor nicht fallen. Aber wie du schon sagst, das eigentlich war mir klar überlegen und verlieren dieses Spiel 2-4 und das ist halt, zieht sich halt dann doch eine negative Sache, die sich dann durch die ganze Saison zieht, ist halt unsere Chancenverwertung und dass wir da vorne keinen Knipser haben, haben wir schon mehrfach in der Saison auch in diesem Podcast angesprochen. Sieht man auch an den geschossenen Toren, wenn man die Tabelle anschaut, was da die anderen Top-Teams vor uns haben und was wir geschossen haben, da ist halt eine deutliche Diskrepanz. Und das Thema ist ja auch jetzt vom Verein her aus geöffnet worden, dass man für nächste Saison irgendeinen Knipser holen möchte, ob das Burgstaller ist oder jemand anders. Ich weiß es nicht. Wir haben es ja vor im Off vor dem Podcast schon gehabt, dass wir eigentlich mit Scheffler so einen Knipser hätten, der aber nie spielt, warum auch immer, weil er vielleicht nicht so ganz ins System von Klaus passt. Ich finde halt auch, uns fehlt da vorne dann halt auch ist eine Kopfballstärke, die wir uns berauben. Und ja, das unterscheidet uns halt aktuell von den Top-Teams. Eine andere Mannschaft von da oben, wenn die so spielt gegen Sandhausen, die führt halt wahrscheinlich zur Halbzeit an 3-1 und schießt dann nach der Halbzeit das 4-1 und dann ist der Drops gelutscht. Und ja, bei uns geht es dann halt eben 2-4 aus.
Nehmen wir das Positive erstmal mit. Die anderen Mannschaften haben ganz offenbar nicht so gespielt gegen Sandhausen. Die haben irgendwie alle 1-1 gespielt. Aber hey, die haben eben 1-1 gespielt und nicht 2-4. Also es bleibt dabei. Irgendwie sieht man zwar riesige spielerische Fortschritte in dem Spiel, aber leider Gottes auch einen Nachmittag zum Vergessen. Wir sprechen gleich nochmal so ein bisschen über dieses Spiel, auch darüber, was da vielleicht ursächlich war, wo es doch bislang kein Problem war und blicken dann natürlich trotzdem nochmal so ein bisschen auf die Tabelle, auf den kommenden Freitag beziehungsweise aufs kommende Wochenende und auf das, was dann darauf folgt, hier bei Total Beklubbt.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Robert Klaus hat nach dem Spiel gesagt, dass er sowas noch nie erlebt habe. Kann ich nur unterschreiben. Und hat dann so, ja, auch ein bisschen darüber gesprochen, wie denn dieses Spiel verloren ging. Wir haben gerade eben schon mal gesagt, dass wir eigentlich in der Saison gar kein Problem hatten mit Eckenverteidigung, Max. Es ist immer mal wieder Thema gewesen, dass der FCN ja körperlich vielen anderen Mannschaften unterlegen ist. Wir haben keinen super großen Kader oder wir haben nicht mal einen großen Kader. Wir haben relativ wenige Spieler, die für Kopfbälle prädestiniert sind, was uns natürlich in der Theorie sehr anfällig nach Ecken macht. Und trotzdem haben wir das über viele Spiele gut geschafft, auch gegen Mannschaften, die da drin stark sind. Darmstadt beispielsweise ist ja auch so ein Team, die haben wir eigentlich ganz gut im Griff gehabt, weil wir sehr, sehr konsequent ausgeblockt haben. Also wir haben einfach es geschafft, die Spieler gar nicht richtig in diesen Kopfball reinkommen zu lassen. Was zur Hölle war los, dass das überhaupt nicht gegen Sandhausen funktioniert hat?
Ich habe keine Antwort darauf. Also klar können wir jetzt sagen, der Körperkontakt hat gefehlt, vielleicht auch die Zustellung der Personen, also dass da eben Duhmann gegen den Bachmann steht, der ja irgendwie 1,90 groß ist. Darüber kann man diskutieren, dass dann auch die Übernahme nicht funktioniert und Sörensen nicht am Mann ist. Kann man auch konstatieren. Tor 2 und 3 kann man Martenia zuschreiben, aber das halt, also bei den beiden Trübul-Toren, der da wirklich durch den Strafraum rennen kann und wirklich mit vollem Schwung diesen Kopfball kriegt, ohne dass ihn auch nur irgendwer dabei stört, das ist ja eher so das, was einem Gedanken macht. Und jetzt musst du ja in den Folgespielen auch wieder so ein bisschen Angst haben, dass dass du halt dieses Psychospiel wieder hast, wenn es Ecken gibt. Also du musst dann irgendwie gucken gegen St. Pauli, dass du so die ersten zwei, drei Ecken irgendwie sauber oder vielleicht auch dreckig wegverteidigt bekommst, dass du da nicht wieder reinfällst, weil das will man ja nicht auch nochmal haben, oder?
Nee, ich glaube, darauf können alle verzichten, Stefan, oder? Das ist aber doch schon ja schon so dieses Grundproblem, oder? Da muss doch die Analyse ansetzen. Natürlich Punkt 1, wie sind diese Ecken entstanden? Also zwei, drei von den Ecken, die schenken wir auch sehr einfach her. Die darf es gar nicht geben. Aber dieses, warum zur Hölle kann Tribul da einfach durchlaufen, ohne dass der irgendwie gestoppt wird? Das ist, finde ich, schon irgendwie ein Grundproblem dieses ganzen Spiels.
Ja, also ich glaube, es sind einfach individuelle Fehler. Also ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie, dass wir da taktisch, stellungsspieltechnisch, ja, kann man sicherlich drüber streiten, aber ich glaube, dass das gar nicht das Problem war. Beim 1-0 von Sandhausen, klar, kann man klar analysieren, dass da Sörensen nicht energisch genug hingeht oder auch nicht hochgeht. Der wäre ja dem Gegenspieler eigentlich von der Größe gewachsen gewesen und hätte dagegen halten können. Und die anderen zwei Ecken zum 2-2 und 2-3 ist für mich klar Torwartfehler zweimal. Also haben wir ja im Vorfeld schon gesagt, also wenn Martinia da rausgeht, den Ball fängt oder von mir aus auch wegfaustet, was ja auch ein probates Mittel ist, dann passiert da wahrscheinlich nicht viel. Deshalb, dass du halt in einem Spiel drei so krasse, wirklich krasse individuelle Fehler hast, ist halt relativ unwahrscheinlich, aber der Club hat es halt mal wieder geschafft.
Wir hatten es gerade eben schon. Ist das am Ende auch so eine Mischung aus individueller Fehler bzw. Kopfthema? Zum einen natürlich, du kriegst den ersten blöd gelaufen, du kriegst den zweiten, ja, richtig doof gelaufen, aber spätestens jetzt fängt es doch an, im Kopf zu rotieren, wo du schon sagst, oh ey, bloß keine Ecke mehr verschulden, Mist, Ecke verschuldet. Und dann vielleicht eben auch, ich will jetzt gar niemandem irgendwas einreden, was vielleicht nicht da war, aber dass Christian Martinia, nachdem er wirklich bei dem zweiten Eckball, also nicht bei dem zweiten Eckball, sondern bei dem zweiten Gegentor, so krass daneben langt, also wirklich, wo der ist ja nicht mal ansatzweise da, wo der Ball ist, sich denkt, okay, dann bleibe ich lieber auf der Linie, dann habe ich vielleicht wenigstens noch die Chance, irgendwie angeköpft zu werden. Aber alle anderen sich halt auch darauf verlassen, dass er das Ding wegfaustet, beziehungsweise eben auch schon nur noch denken, oh Mann, Ecke, bloß nichts falsch machen, bloß nichts falsch machen. Ist das vielleicht am Ende ein viel zu, ja, griffiger Erklärungsansatz, der, und Max hat es ja gerade eben schon gesagt, also deswegen vielleicht auch die Worte an dich, Max, der jetzt auch so ein bisschen da hoffentlich therapiert wird, bevor es gegen St. Pauli geht?
Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass das geschehen wird. Ich meine, du hast ja bei jedem Tor die gleiche Ausgangssituation. Man kann das ja relativ, also bei so Standardsituationen relativ genau, sag ich mal, taktisch und von der Zustellung her analysieren und auch regeln und Gegenmaßnahmen bestimmen und die auch einstudieren. Und das, was du sagst, halt gegen dieses Kopfding wird halt auch einfach, ja, Training helfen. Und vielleicht die Tatsache, dass man die ersten zwei Ecken gegen St. Pauli erfolgreich verteidigt einfach. Und das anwendet, was man gelernt hat. Aber wie gesagt, also da das ja die Saison davor nicht das Thema war, glaube ich schon, dass man das auch wieder rauskriegt. Aber du gibst natürlich St. Pauli schon ein Mittel, um einfach möglichst früh Druck aufzubauen und mal sagen, ja, lass doch mal versuchen, einfach innerhalb der ersten ein, zwei Minuten eine Ecke zu provozieren. Und das kriegt man ja auch mit der Klasse von St. Pauli, wird man das ja wohl zu Hause auch irgendwie hinbekommen. Also ich sehe da schon Gefahr, aber ich glaube auch, dass man das halt bei Standardsituationen und gerade auch bei Ecken echt gut, ja, dagegen operieren kann, und es ist jetzt nicht so, dass das die ersten Ecken sind, die Profispieler da diese Saison und auch in ihrer Karriere sich entgegensehen.
Hoffen wir, dass das Training in dieser Woche dann irgendwie erfolgreicher ist, denn das muss man ja sagen, Christian Martinia hat gesagt, wir haben es unter der Woche trainiert, weil es brandgefährlich ist, was sie machen. Also, weiß ich auch nicht so genau. Lasst uns mal ein bisschen noch Richtung St. Pauli schauen und das Spiel, mein Stadion hat 8 Ecken, 4 Ecken kriegt mein Club beenden. St. Pauli sah mal aus wie ein sicherer Aufsteiger und kann sich jetzt, glaube ich, am Ende schon fast glücklich schätzen, wenn es dann doch noch irgendwie langt. Das ist zumindest irgendwie mein Eindruck. In der Rückrundentabelle von den Mannschaften da oben ganz klar das schlechteste Team. Angekommen auf Platz 12, 17 Punkte geholt aus 14 Spielen, haben ein negatives Torverhältnis mittlerweile. Stefan, du hast vorhin schon mal gesagt, wenn Darmstadt da am Wochenende Punkte liegen lässt, dann ist man quasi wieder voll im Geschehen, wenn man St. Pauli schlägt. Wie zuversichtlich bist du denn, dass der Club gegen St. Pauli einfach das gleiche Gesicht zeigt wie gegen Sandhausen, nur eben ohne schlechte Eckenverteidigung oder beziehungsweise einfach mit Eckenverteidigung?
Ja, möglich ist alles. Und ich habe in der zweiten Liga in den letzten 3 Spieltagen ist schon das Verrückteste passiert. Ne? Also ich möchte zum Gottes Willen nicht den ersten FC Nürnberg zum Aufstieg reden. Da bin ich weit davon entfernt. Da habe ich ja vorhin schon gesagt, was da meine Meinung dazu ist. Aber bei St. Pauli merkt man halt auch, da flattern so langsam die Nerven. Jetzt ist man auf Platz 4 gerutscht nach dem letzten Spieltag. Darmstadt ist vorbeigezogen. Wie man so hört, grummelt es da auch ein bisschen auf St. Pauli, dass da einige Spieler jetzt doch ein bisschen mehr Geld wollen, falls der Aufstieg gelingt, weil wahrscheinlich der eine oder andere weiß, oder der eine oder andere Spieler von St. Pauli weiß, wenn sie aufsteigen, dann reicht es wahrscheinlich für sie nicht mehr in der ersten Liga bei diesem Club und wollen da vielleicht noch die eine oder andere Mark mitnehmen. Also da grummelt es ein bisschen. Jetzt haben sie das Spiel verloren, obwohl sie, fand ich jetzt, ich habe mir das Spiel da gegen Darmstadt auch angeguckt, dieses Topspiel eigentlich richtig gut gespielt haben. Es hätte auch durchaus 2-2 ausgehen können, keine Frage. Aber sie haben es am Ende verloren. Jetzt sind sie auf Platz 4 und jetzt sehen sie so ein bisschen die Fälle davon schwimmen. Es sind nicht mehr so viele Spieltage. Und was uns angeht, also ich glaube, wir haben überhaupt keinen Druck, weil ich fand, dass diese Aufstiegsgeschichte halt immer meist auch von den Medien kam. Klar waren wir nie weit weg, aber ich fand halt rein sportlich gesehen, waren wir dann doch weiter weg, als die Tabelle das ausgesagt hat. Und ich bin immer noch der Meinung, dass ein Aufstieg für diesen Verein aktuell viel zu früh kommen würde und vielleicht mehr im sportlichen Bereich kaputt machen würde, als dass er weiter ausbauen würde. Von daher trotzdem, wir haben keinen Druck. Den Druck hat St. Pauli. Also wir müssen nicht, wir haben unser Saisonziel eigentlich schon erreicht. Alles, was jetzt kommt, sind Bonuspunkte für uns. Und ja, mal schauen. Freitagabend Flutlicht. Ich bin gespannt.
Ja, St. Pauli ja generell auch mit schwierigem Restprogramm noch. Empfangen ja auch noch den FC Schalke, beziehungsweise gastieren auf Schalke, so rum ist es richtig. Während dahinter ja der vermeintlich abgeschriebene HSV noch so ein bisschen lauert, der ein relativ leichtes Restprogramm hat und jetzt vielleicht unverhoffterweise doch nochmal da oben ins Aufstiegsrennen eingreifen könnte. Max, wir müssen nicht drum rumreden, wenn Nürnberg da irgendwie noch ein Wörtchen mitreden will, dann müssen sie gewinnen und müssen halt jetzt irgendwie auf Patzer der Konkurrenz hoffen. Vielleicht dann auch wieder ganz gut unbeschwert aufspielen. Rolle des Jägers war in dieser Saison ja bisher nicht die verkehrteste Rolle.
Nee, und ich, also persönlich so insgeheim war ja meine Befürchtung auch, dass wir wahrscheinlich gegen die in Anführungszeichen großen, also gegen St. Pauli wahrscheinlich weniger Probleme haben und dass eher dann Kiel oder Sandhausen der Stolperstein wird, so ist es jetzt auch schlussendlich gekommen. Aber was sollst du machen? St. Pauli steht auch mehr oder minder mit dem Rücken zur Wand, die müssen auch gewinnen. Und so vom Unterhaltungswert, die letzten paar Spiele vom Club waren ja dann doch immer unterhaltsam. Also auch wenn es mir echt schwer fällt, diese 4 Ecken-Gegentore als unterhaltsam darzustellen, aber das Spiel als solches war ja schon echt auch ein gutes, offensiv chancenreiches Spiel. Und ich glaube schon, dass wir da durchaus eine Chance haben, gerade nach der Bilanz, die St. Pauli da mitbringt. Die haben seit 4 Spielen nicht gewonnen. Und vielleicht hat man nochmal die Chance, zum Lucky Punch irgendwie da oben ranzukommen. Auf der anderen Seite muss ich halt auch als Fan sagen, habe ich eigentlich keinen Bock auf Relegation. Denn egal gegen wen es da geht, das ist irgendwie auch doof. Aber auf der anderen Seite gesagt, so einen Aufstieg kann man auch selten planen. Also klar, ich gehe da mit Stefan mit, wenn wir sagen, wir können uns nächstes Jahr nochmal verbessern, erreichen dieses Jahr das Saisonziel und können dann nächstes Jahr um den Aufstieg mitspielen. Aber in der zweiten Liga ist das ja auch alles immer nicht so wirklich planbar. Und wenn du dich verstärkst, schlagen die Verstärkungen dann auch ein. Kannst du den Kader so zusammenhalten? Klappt das alles von Anfang an? Deswegen sage ich auch immer, so ein Aufstieg kommt eigentlich nie dann, wenn man ihn braucht oder wenn man ihn voraussieht. Und wenn es dann doch irgendwie noch klappen sollte, ne, also nimmt man es auch mit. Aber klar, der Optimalweg ist dieses Jahr ein anderer. Und ich glaube, man tritt da niemanden auf die Füße, wenn man sagt, dass es dieses Jahr ja die ganze Saison über immer den Anschein gemacht hat, dass man schon so oben ein wenig mithalten kann. Aber wenn es dann wirklich drauf ankommt, mal auf eine der ersten drei Ränge zu schlüpfen, hat man dann doch immer kalte Füße bekommen oder halt irgendwelche Freak-Niederlagen gegen Ingolstadt oder gegen Sandhausen oder gegen Dresden einstecken müssen.
Ja, das ist ja so ein bisschen diese Grundsatzthematik, wenn es um den Aufstieg geht. Ja, vom spielerischen Ansatz und so weiter, Mannschaftsentwicklung, brauchst du sicherlich noch eine Saison. Die Frage ist, wie viel Mannschaft ist nach dieser Saison übrig? Da tue ich mir halt sehr schwer, das zu beurteilen. Und ich habe ehrlich gesagt auch nicht das Gefühl, dass das die Verantwortlichen schon so richtig wissen. Also ist Lino Tempelmann nächste Saison da? Ist Tom Kraus nächste Saison da? Ist Erik Schuranov nächste Saison noch da? Wie sieht es um die Finanzen aus beim Club? Und auch wenn Schuranov jetzt aktuell ja in einem wunderbaren Formtief steckt, ich bin da so ein bisschen ambivalent. Oder im Prinzip schon recht bei dir, Max. Aufstieg kannst du nicht planen. Wenn ihn uns jemand hinlegt, dann sollten wir ihn schon nehmen. Aber man müsste jetzt auch nichts irgendwie herbeireden, wie Stefan schon gesagt hat. 9 Punkte sind noch zu vergeben. 4 Punkte Rückstand auf Darmstadt. 13 Tore Rückstand. Dazwischen liegen noch 2 andere Teams. 1 davon bespielt man noch. Und ja, dann gibt es noch Kiel und Schalke. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo die Reise hingeht. Und hoffe auf jeden Fall erstmal, dass wir uns am Freitag nach Ecken verbessert präsentieren und ansonsten eigentlich nur ganz genauso. Und dann bin ich relativ zuversichtlich, dass das hier eine ansehnliche Partie mit, ja, wahrscheinlich sogar einem recht brauchbaren Ausgang für den FCN gibt. Insofern danke an Stefan Helmer und Max Rossmehl für ihre Zeit, um mit mir ins Eckenkabinett des FCN zu blicken. Eure Zeit wird auch noch so ein bisschen gebraucht, glaube ich, denn wir haben noch mehr Podcasts für euch in dieser Woche. Das Gegnergespräch kommt noch, dann können wir uns noch ein bisschen aufklären lassen, was es denn mit Aufstiegsprämien beim FC St. Pauli auf sich hat. Das kommt am Mittwochabend. Ansonsten lege ich euch das Gespräch mit Osman Chankaya ans Herz. Der ist Trainer bei den Clubfrauen und hat mit mir über die vergangenen 4 Spiele gesprochen, aber auch darüber, was denn die Rückrunde bislang so bereithält, die Saison insgesamt so bereithält. Auch da geht es ein bisschen um den Aufstieg, denn der ist für die Clubfrauen jetzt auch nicht mega realistisch, aber vielleicht sogar noch ein bisschen realistischer als für die Herren. Das alles, wie gesagt, hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de und dann hören wir uns, wie gesagt, an anderer Stelle wieder. Bis dahin, bleibt gesund.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.